Hallihallo und willkommen zu Folge 7 von Unboxing Agile. Heute spreche ich mit Daniel über die Rolle des Product Owner. Wir nehmen uns also ein bisschen mehr Zeit, gehen einmal den Scrum Guide durch, was der denn so zum Product Owner sagt und nehmen das ein bisschen auseinander, übersetzen das ein bisschen in die Praxis. Also keine Angst, es wird nicht trocken und theoretisch. Und später, ja, reden wir dann noch darüber, was denn einen guten Product Owner ausmacht und geben euch ein paar Tricks und Tipps an die Hand, wie man denn als Product Owner gute Arbeit leistet. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier wie immer genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Und mir gegenüber, heute mal wieder in digitaler Form, also mir imaginär gegenüber sitzt der Daniel. Grüß dich, Daniel.
Hallo, David.
Hallo. Und wir hoffen erstmal vorab, dass die Tonqualität heute besser ist als beim letzten Mal. Denn wir nutzen hier eine andere Technologie jetzt oder eine Technologie, die jetzt besser klappt und von daher, hoffen wir, dass die Qualität diesmal ein bisschen besser ist. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge mit dem Titel Der Product Owner. Und es dreht sich in dieser Folge um den Product Owner, wie der Titel schon sagt. Daniel, wie geht's dir denn eigentlich?
Einen Tag gehabt, aber viel erreicht heute. Und bei dir?
Ja, mir geht's gut soweit, Mensch. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört.
Das stimmt. Letzte Folge haben wir kurz vor knapp aufgenommen, weil es zeitlich nicht besser hingehauen hat, ne?
Ja, voll im Stress, nachdem nach der Sommerpause wieder alle aufgewacht sind und wir kräftig zu tun haben.
Das stimmt. Ich habe morgen und übermorgen sogar einen internen Scrum-Workshop, den ich geben darf.
Ach, cool. Ich wünsche dir schon mal viel Erfolg bei.
Danke.
Ich habe tatsächlich letzte Woche von Montag bis Mittwoch und die Woche davor von Donnerstag bis Samstag jeweils einen Workshop gegeben bei unterschiedlichen Unternehmen und beides Mal war das ein Product Owner Workshop. Deswegen kann ich da ganz viel hoffentlich sagen, was denn so in den Workshops auch für Fragen kommen und worauf es denn eigentlich ankommt beim Product Owner, was eigentlich die Rolle Product Owner so mit sich führt.
Das finde ich ja sehr gut, dass das bei dir so zeitnah ist. Ich war ja mal in der Rolle eines Product Owners unterwegs, ist zwar ein bisschen her, aber ich glaube, da habe ich auch das eine oder andere noch, was ich mit beitragen kann.
Ja, cool. Also ich würde sagen, die Folge machen wir mal so. Der Einstieg ist erstmal, was sagt denn eigentlich der Scrum Guide über den Product Owner? Wir weisen ja ganz oft auf den Scrum Guide hin und referenzieren darauf. Und das ist nun ja auch die Quelle für den Product Owner. Und da bekommt er ja ein bisschen Text in diesem Scrum Guide. Viel ist dann aber auch das, was irgendwie zwischen den Zeilen steht, wie wir ja schon in den letzten Malen feststellen konnten. Genau, ich würde gerne mal mit dir die einzelnen Punkte durchgehen, was denn über den Product Owner so im Scrum Guide steht. Also da steht erstmal, der Product Owner ist dafür verantwortlich, den Wert des Produktes zu maximieren, das aus der Arbeit des Entwicklungsteams entsteht. Wie dies geschieht, kann je nach Organisation, Scrum-Team und Einzelperson stark variieren. Aha, das heißt also, dass der Product Owner den Produkt oder den Wert des Produktes maximiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht er das eigentlich? Also hier steht ja, wie das geschieht, das kommt ganz darauf an, auf das Scrum-Team, Organisation. Das kommt auf viele Faktoren an, aber was ist denn für dich der Werttreiber des Produktes oder wie kann denn der Product Owner über den Wert des Produktes entscheiden oder den bestimmen?
Oh, du fängst gleich mit solchen Fragen an. wie kann er über den Wert des Produktes?
Also ich finde, ganz kurz nochmal zu erläutern, weil viele Fragen in der Product Owner Prüfung von Scrum Org zielen irgendwie so darauf ab, dass der Product Owner der Value Maximizer ist, dass er den Value maximiert. Aber man denkt ja eigentlich, dass das Development Team in Scrum, also die Entwickler, ja eigentlich irgendwie den Wert dazu tragen. Der Product Owner sagt ja irgendwie nur, wo es lang gehen soll. Aber so ist es ja offensichtlich nicht. Also der Product Owner maximiert den Wert des Produktes.
Moment. Er ist verantwortlich dafür, dass das Produkt, das gebaut wird, den maximalen Wert schafft. Also das ist ja schon eine Kombination aus Entwicklungsteam und seiner Arbeit sozusagen. Er sagt, was er herausgefunden hat, da sind wir sehr individuell, wie er das rausfindet, was gerade am meisten Wert liefert und sollte natürlich dann dementsprechend diese Arbeit priorisiert an das Team geben, dass die dann diese Probleme quasi lösen, die Wert schaffen. Ne? Also was heißt, wie schaffe ich Wert? Natürlich erstmal, wenn ich irgendwie Probleme von Kunden löse.
Aha, genau. Und da ist tatsächlich auch da der Punkt, auf den ich hinaus wollte, nämlich er maximiert den Wert des Produktes, indem er das Product Backlog ordnet. Das heißt, den Aufgabenpool, den er eben im Product Backlog stehen hat, so sortiert, dass eben die wertvollsten Dinge oben stehen und die weniger wichtigen dann weiter unten.
Genau, also im Sinne von hier, wir wollen natürlich Verschwendungen vermeiden und schnell auch rausfinden, wie wir Wert schaffen können. Ist das durchaus sinnvoll, erstmal das zu bauen, was halt am meisten auch irgendwo ja natürlich wieder Geld bringt. Ne? Also wenn etwas wertschaffend ist für einen Kunden, wofür bereit ist zu zahlen, dann bringt das natürlich auch Geld. Und wenn ich quasi ein Produkt baue und das keinen Wert schafft, dann kann ich auch schnell rausfinden, dass es vielleicht nicht das beste Produkt der Welt ist, sondern vielleicht etwas anderes produzieren muss.
Ja, richtig. Und da sind wir auch gleich beim Product Backlog, also bei dieser Liste von Aufgaben, nämlich der Product Owner ist die einzige Person, die für das Management des Product Backlogs verantwortlich ist. Das umfasst, und jetzt kommen da so ein paar Punkte im Scrum Guide, einmal die Formulierung der Einträge. Aber lass uns mal noch mal ganz kurz beim Product Backlog bleiben. Also für jemanden, der jetzt noch nichts mit Scrum zu tun hatte oder der neu ist, also ich erkläre das immer so, das Product Backlog ist eigentlich der Projektplan übersetzt in Scrum, um das zu vereinfachen. Was meinst du, nutzt du dann eine ähnliche Formulierung oder was anderes?
Also für mich, also ich bleibe da ganz simpel und sage, das Product Backlog ist einfach eine sortierte Liste von Aufgaben, die erledigt werden müssen.
Ja.
Ja, also ich versuche das auch immer deswegen so ein bisschen so zu formulieren, so, eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Liste, die halt eindeutige Einträge hat, die halt ganz klar eine Reihenfolge haben. Ich versuche da auch mal an der Stelle sowas wie User Stories oder Tasks oder Aufgaben oder also so eine richtige also nicht Aufgaben ist ja wieder allgemein, aber so eine konkrete Vorgabe zu machen, wie man das löst, weil das gibt der Scrum Guide ja auch nicht vor und da will ich auch keinen Anker setzen, weil wie wir es schon vorhin gesagt haben, das hängt ja stark auch von der Einzelperson und der Organisation ab. Also ich muss nicht irgendwie eine Form da reinpressen in das Product Backlog, was da überhaupt nicht sinnvoll für uns als Organisation oder fürs Team ist oder wo ich mich als Product Owner sage, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also das ist nicht meine Art und Weise, so ein Ding zu schreiben.
Ja.
Deswegen
ja, genau.
Also einfach nur eine priorisierte Liste, würde ich sagen.
Ja, und dieses Thema mit den, wie soll denn diese Einträge überhaupt aussehen? Sollen das User Stories sein oder Tasks oder Epics oder was auch immer? Da fällt man ganz gerne auch bei der Prüfung rein, denn da gibt es dann auch so eine Frage, die darauf abzielt, wie, in welcher Form müssen denn diese Einträge drin sein? Und nur weil jedes Scrum-Team User Stories nutzt und User Stories irgendwie auch in Jira die Formulierung ist und alle über User Stories sprechen, heißt es noch lange nicht, dass man eben auch dieses Product Backlog mit User Stories füllen muss. Letztlich sind es alles Einträge oder wie es in Englisch heißt, Product Backlog Items.
Ja, genau.
Genau.
Vielleicht nochmal so ein kurzer Schwenk auf die User Stories, wenn wir schon gerade da sind. Ich finde halt, das, was du sagst, ne, wenn man so Jira hat oder so, suggeriert es, dass man das unbedingt benutzen muss. Aber das ist halt völliger Quatsch, wenn ich nicht weiß, was eigentlich der Sinn und Zweck von diesem Thema ist. Also, warum ich User Stories benutze. Dann werde ich sie eh immer falsch benutzen und damit keinen Wert schaffen. Also würde ich immer ganz stark von abraten. Also wenn ich weiß, warum ich die benutze, sind die sinnvoll. Ansonsten würde ich es eher lassen.
Ja, und damit erübrigt sich eigentlich schon meine Frage, wie man denn Einträge formulieren soll. Weil das steht ja eigentlich schon im Scrum Guide, nämlich das unterscheidet sich je nach Organisation, Scrum Team und Einzelpersonen stark. So, dann steht hier noch weiter, wir waren bei diesem Product Backlog Management, das umfasst Punkt 2, sortieren. Das hatten wir auch schon gesagt, dass es eine sortierte Liste ist, aber warum denn eigentlich nicht priorisieren? Denn letztlich ist es ja eine Priorisierung von ganz wichtig bis weniger wichtig.
Ich würde das auch als Äquivalent sehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es in der Übersetzung sortieren und nicht priorisieren heißt, aber durch die Sortierung gibt es ja eine Priorisierung. Also ist ja de facto das Gleiche.
Ja, das denke ich nämlich auch tatsächlich. Ich dachte, du hättest da vielleicht eine bessere Antwort, aber also ich sage tatsächlich auch.
Tut mir leid.
Ich sage auch immer in meinen Workshops, nehme ich auch immer priorisieren als Wort, weil damit kann man halt mehr anfangen. Und das ist irgendwie so ein bisschen stärker als sortieren. Ne? Ich habe die Theorie, dass da sortieren drin steht und nicht priorisieren, weil es eben, ja, keine Ahnung, wenn ich priorisieren würde, dann würde es drei verschiedene Prioritätsstufen geben. Hoch, mittel, niedrig. Und im Product Backlog gibt es ja nicht drei Stufen, sondern so viele Stufen, wie es Product Backlog Einträge gibt, quasi. Vielleicht weiche ich deswegen so ein bisschen davon ab.
Ja, also könntest du durchaus recht haben, dass das nochmal klarer macht, dass es halt nicht, das ist Prio 1, das ist Prio 1 Sternchen, das ist Prio 1 Sternchen Sternchen. Auch schon alles irgendwie erlebt.
Ja, ja, klar.
Aber ja, jetzt wo du es sagst, macht schon Sinn. Also ne, wenn wir sowieso von einer Liste reden, dann zu sagen, die muss halt sortiert sein. Mhm. Und damit ist sie dann automatisch priorisiert, aber dass es nicht erstmal darum geht, sie zu kategorisieren, weil das kann ich ja auch noch machen. Also ich kann ja Backlog-Items, ich benutze derzeit im Team, benutzen wir Azure DevOps, also von Microsoft quasi das Jira-Äquivalent, und da gibt es dann auch nochmal extra so eine Prioritäten-Einstufung. Ne? Da kann ich nochmal sagen, ist das hoch, niedrig, mittel? Das ist unabhängig vom Listeneintrag.
Ja, ja, genau, das hast du ja in Jira auch. Also für alle, die das jetzt noch nicht kennen, Jira ist so, dass ja, die Enterprise-Lösung für die Digitalisierung von Scrum und agilem Arbeiten, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also das nutzen halt viele irgendwie große Unternehmen, um eben mit Scrum arbeiten zu können, digital. Mhm. Ja, genau, okay. Dann haben wir, was denn noch zum Product Backlog Management gehört, nämlich den Wert der Arbeit zu optimieren. Ja, das hatten wir ja eben durch diese Sortierung oder Priorisierung. Die Dinge, die den höchsten Wert liefern, eben am weitesten oben zu haben. Dann haben wir die Sichtbarkeit und Transparenz sicherstellen. Ja, Daniel, wie wird denn durch das Product Backlog Management die Sichtbarkeit und die Transparenz sichergestellt? Oder was trägt dazu bei?
Also für mich ist einer der wichtigsten Punkte natürlich, also mindestens das Team muss ja irgendwie einen Zugriff auf das Backlog haben und das kennen. Also das darf nicht irgendwie eine handschriftliche Liste in der verschlossenen Schublade beim Product Owner sein, sondern wenn ich ja wissen will, was kommt als nächstes, wie sieht eigentlich das große Ganze im Moment aus, muss ich das Ding natürlich auch transparent haben. Und das heißt, entweder habe ich es analog irgendwo im Team-Space stehen, also oder tatsächlich, wenn ich jetzt sowas wie Jira, ähnliches, äquivalente Tools nutze oder irgendwie auch eine Excel-Liste, haben alle Zugriff darauf. Ja? Also ich kann die jederzeit sehen und das ist ganz klar transparent, was die nächsten Arbeiten sind. Und mir wäre es jetzt auch noch wichtig, wenn ich jetzt in einem Team unterwegs bin, dass auch klar ist, dass das halt für alle Stakeholder verfügbar ist. Also, dass ich das nicht versuche, nur auf die Teammitglieder zu beschränken, sondern sicherstelle, dass alle, wenn wir digitale Tools nutzen, jederzeit einen Zugriff drauf haben und auch immer wissen, was quasi ansteht und zu Terminen eingeladen werden, wie zum Beispiel dem Review, wo ja dann auch nochmal vorgestellt wird, was ist da eigentlich gerade, was steht als nächstes an, was muss denn da vielleicht verändert werden, weil das war ja auch ein Ziel des Reviews, ist es ja, ein aktualisiertes Product Backlog zu haben.
Ja, genau. Und diese Sichtbarkeit und Transparenz, das ist ganz oft meiner Erfahrung nach, oder was heißt ganz oft, ab und zu mal auch ja, eine Schwierigkeit, wenn man gerade in eher traditionellen Unternehmen oder Umfeldern mit Scrum arbeiten will oder agil arbeiten will, dass man dann sagt, ja, okay, wir schaffen uns Jira an oder eine ähnliche Plattform, die das Ganze digitalisiert. Aber natürlich hat nicht jeder Zugriff auf alle Bereiche oder nicht jeder Zugriff auf alle Projekte. Und dadurch bringt man dann schon wieder so eine, ja, irgendwie so eine Hierarchiestufe rein und ja, verhindert natürlich genau das, Transparenz. Denn ich denke, das Product Backlog sollte auch außerhalb des Teams einsehbar sein, solange es keine ja, wirklich sicherheitsrelevanten oder irgendwelche anderweitig relevanten Dinge gibt, die es geheim zu halten gilt. Weißt du?
Ja, du hast doch gerade so einen Nebensatz gesagt, wo ich innerlich gedacht habe, Moment, also du hast mich gesagt, natürlich kann da nicht jeder in alles reingucken. Das sehe ich als, finde ich gerade schädlich, wenn ein Unternehmen genauso denkt, dass das natürlich ist. Also ich weiß, was du damit sagen wolltest und das ist halt häufig der Fall, dass das so ist. Aber ich kenne auch ein Unternehmen zum Beispiel, in dem ich schon selber gearbeitet habe. Da war es so, du konntest dir selber, hattest einen Admin-Zugang zu diesen Tools und konntest dir alles sichtbar machen, was du wolltest. Also da gab es keine Einschränkungen, das konnte jeder machen. Also ja, du konntest jederzeit auf jedes Board gucken, du konntest dir jede Rechte geben. Und das ist dann halt echte Transparenz, die es auch braucht. Klar brauche ich dann noch so ein Thema, was jetzt Lizenzen anbelangt. Wenn ich irgendwie von außen da noch zugreifen will, muss ich natürlich auch zusehen, dass ich genug Lizenzen verfügbar habe, damit die Leute da irgendwie einen Account bekommen. Aber prinzipiell sollte das meiner Meinung nach der ideale Standard sein, dass die Leute sehen, woran man arbeitet. Ja. Weil nur so weiß ich ja, wo was zu tun ist. Und nicht im Sinne, das haben wir ja schon bei den letzten Folgen öfters gesprochen, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern Transparenz, um einfach zu gucken, wo stehen wir denn? Was machen wir eigentlich?
Ja.
Das halte ich schon für wichtig.
Ja, absolut. Ich war auch öfter mal in Unternehmen, wo wir auch mit Jira gearbeitet haben, im Agenturumfeld, und auch der Kunde Zugriff hatte auf die einzelnen Jira Backlog-Items. So, und das, und der konnte da auch kommentieren und bei der Entwicklung praktisch dabei sein. Und ganz ehrlich, was gibt es denn Besseres? Also anstatt, also dieses E-Mail hin und her, 5 Leute in CC, damit jeder ja irgendwie was mitkriegt, das ist halt irgendwie, das macht man doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen, ja, schafft Transparenz innerhalb des Unternehmens, aber auch natürlich für den Kunden. Und da kann man dann natürlich mit Zugriffsrechten spielen, aber ja, Sichtbarkeit und Transparenz, hier ganz, ganz wichtiger Punkt für mich.
Teile ich mit dir.
Außerdem, da sind wir beim nächsten Knackpunkt, nämlich sollte der Product Owner sicher gehen, dass das Team die Einträge versteht. Ich glaube, da steht auch sowas wie im erforderlichen Maße versteht, wenn ich mich nicht irre. Ja, und das sehe ich tatsächlich auch als großen Knackpunkt, denn der Scrum Guide gibt ja nicht vor, ob der Product Owner fachlich versiert sein muss oder nicht versiert sein muss, beziehungsweise ja, das bedeutet, dass der Product Owner eben fachlich nicht voll drin sein muss. Und wenn wir jetzt im Entwicklungsumfeld sind, muss der Product Owner keinen Code lesen oder schreiben können.
Okay, du meinst jetzt mit fachlich technisch, ne?
Also ja, genau,
weil,
genau.
Technisch. Weil fachlich von der Materie sollte er ja schon Ahnung haben.
Das auf jeden Fall. Aber nicht von der Umsetzung. Also wenn wir jetzt eine App programmieren, sollte ich natürlich wissen, was eine App heutzutage kann, was sie nicht kann, was wie viel Aufwand mit sich trägt oder was realistisch ist, was der Markt will, was der Kunde will, was das Unternehmen möchte. Aber ich brauche trotzdem nicht Code schreiben können.
Ja, würde ich unterschreiben.
Genau, und dadurch, je technischer natürlich diese Product Backlog Items werden, desto schwieriger ist es dann natürlich für den Product Owner, die Einträge ja verständlich zu schreiben. Oder andererseits, wenn er das dann, das kann er ja, das würde ich mal vorwegnehmen, er kann ja auch das Ganze delegieren an das Team, das Product Backlog Einträge schreiben. Das kann er ja machen, wenn er eben zum Beispiel keine Ahnung hat, was da jetzt genau gemacht werden muss und das lieber jemandem aus dem Team gibt, der das dann für ihn schreibt, damit auch da jeder weiß, worum es geht. So, jetzt bin ich vom einen ins nächste gekommen.
Lass mich aber kurz nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, der Punkt tatsächlich, dieses mit dem technischen Verständnis. Also warum sollte ein Product Owner überhaupt technische Stories schreiben? Also wenn er jetzt Stories schreibt, das ist immer so der Klassiker, den wir irgendwie haben. Wenn ich irgendwo bin, dass die dann versuchen, immer in Stories zu arbeiten und dann sagen, ja, und jetzt, wie kriege ich da die technischen Details rein? Sag ich, warum willst du da überhaupt technische Details reinmachen? Also das, was ich ja vorhin schon gemeint habe, Ein Product Owner sollte sich meiner Meinung nach eigentlich überlegen, welches Problem er löst oder gelöst haben möchte,
Ja, klar.
und dann diese Problemlösung dem Team überlassen. Also genau, weil er ja fachlich nur die Ahnung von dem Produkt hat und nicht technisch, sollte er sich ja darauf konzentrieren, welchen Wert schaffe ich für den Kunden. Und der Kunde kriegt ja erstmal keinen Wert, wenn er irgendwie definiert, so, du schreibst jetzt erstmal den Code und dann machen wir noch einen Sprint und dann kommt nochmal der andere Code und in drei Sprints haben wir Wert geschaffen, sondern zu überlegen, wie kann ich Sachen fachlich kleinschneiden, dass sie innerhalb von einem Sprint, also einem Iterationszyklus im Scrum, abschließbar sind, sodass ich einen Wert geschaffen habe. Ja, und das muss ich ja maximieren.
Ja, richtig. Und du hast es angerissen, Lösungsraum, Problemraum. Der Product Owner sollte sich ja immer im Problemraum befinden und nicht in irgendeiner Art und Weise die Lösung oder einen Teil der Lösung vorgeben. Denn damit nimmt er ja auch gleichzeitig dem Entwickler den kreativen Spielraum oder eben das, was den Entwickler ausmacht, nämlich Fachkenntnisse. Ich sollte eben das Problem möglichst genau beschreiben, das Warum. Warum wollen wir das denn eigentlich gelöst haben? Und dem Entwickler dann das Wie überlassen. Und den praktisch, ja, der Entwickler ist somit im Lösungsraum.
Ja, klassisches Beispiel dafür, was ich immer habe oder schon mehrfach auch erlebt habe, ist, dass der Product Owner aus ganz verschiedenen Gründen irgendwie schon eine Lösung hat und dann reden wir da X Refinements im Zweifelsfall drüber. Also da, wo nochmal die Sachen sich angeguckt werden aus dem Product Backlog und verstanden werden sollen. Und dann fällt irgendwann mal jemanden dann doch mal wieder einzufragen, warum haben wir das eigentlich nochmal aufgeschrieben? Und dann spricht man kurz darüber, welches Problem man eigentlich lösen will. Und dann sagt das Entwicklungsteam, ach so, ja, wenn du nur das willst, das können wir eigentlich ganz leicht auch so und so haben. Ne? Also, weil schon so einer komplizierten Lösung gedacht wurde, irgendwer mal sich kluge Gedanken dazu gemacht hat und die aufgeschrieben wurden, vergisst man dann manchmal unterwegs tatsächlich so eigentlich nochmal das Problem. Was war nochmal das Problem? Ach so, das können wir mittlerweile auch anders lösen. Ne? Also.
Ja, absolut. Oder ach, das haben wir ja schon mit dem Product Backlog Item vor drei Sprints irgendwie gelöst. Ne? Also das ist ja auch der Klassiker, dass dieses Backlog länger und länger wird und irgendwann eine Aufgabe anfällt, die aber schon längst irgendwie im Zuge von einer anderen Aufgabe obsolet wurde. Okay, der Product Owner, jetzt geht es nämlich weiter im Scrum Guide. Der Product Owner kann die oben genannten Arbeiten selbst durchführen oder sie durch das Entwicklungsteam erledigen lassen. Der Product Owner bleibt jedoch immer rechenschaftspflichtig. So, das heißt also, was wir ja gerade eben schon angesprochen haben, er kann natürlich auch gerade so fachliche Themen delegieren, beziehungsweise wenn er natürlich mehrere Scrum-Teams hat und ja, das einfach vom Arbeitsaufwand her nicht schafft, kann er das durchführen lassen vom Entwicklungsteam, aber er bleibt rechenschaftspflichtig. Und da gibt es tatsächlich auch, also ich switche oft mal ins Englische, weil ich da irgendwie ja, diesen Scrum Guide eben mehr benutze, weil ich ja auch diese ganzen Prüfungsvorbereitungen mache. Und da gibt es nämlich diesen Unterschied zwischen responsible und accountable. Ab und zu spricht man von responsible und ab und zu von accountable. Und dieses rechenschaftspflichtig ist halt eher accountable. Responsible ist eher die inhaltliche Verantwortlichkeit und accountable ist dann eben auch, ja, rechenschaftspflichtig. Also wenn das Produkt den Bach runtergeht, dann ist er tatsächlich dran schuld.
Ja, so ein bisschen, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext sind wir mal auf die Frage gekommen, ob man das mit haftbar quasi, also nicht im rechtlichen Sinne haftbar, ne, aber es ist derjenige, dessen Kopf, wenn du es so willst, rollen darf, wenn das ganze Ding
Ja, genau.
nicht erfolgreich ist. Was da jetzt erfolgreich natürlich ist, es kann ja auch erfolgreich sein, dass ich rausfinde, dass das Produkt so keinen Sinn macht, ne? Also
Ja.
das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, aber er ist ja dafür verantwortlich, dass das halt quasi passiert.
Ja. Ja, genau. Also da gibt es diese feine
Also,
Trennung. Und dieses, ja, Kopfrollverantwortlich ist einfach so stärker und ja, übersetzt dann accountable.
es ist im Deutschen echt schwierig. Also ich habe da jetzt auch noch nicht, also deswegen so für mich war so das Thema Verantwortlich und Haftbarkeit, ne? Also.
Ja, das ist ein ganz guter Vergleich. So, dann geht es nämlich weiter mit einzelne Person, kein Komitee. Ja? Der Product Owner ist also laut Scrum Guide kein Komitee. Ich finde dieses Wort Komitee immer so ein bisschen komisch. Irgendwie, das nutzt man doch nicht mehr, oder?
Ja, ich glaube, da geht es um so Lenkungsausschuss,
Ja,
ne? Also solche Themen, also im Englischen dann irgendwie Steering Board oder sowas, ne? Also
ja, stimmt, genau, ja. Ich lese nochmal gerade weiter. Er kann zwar die Wünsche eines Komitees im Product Backlog wiedergeben, aber diejenigen, die einen Eintrag des Product Backlogs in seiner Priorität verändern möchten, die müssen sich an den Product Owner wenden. Ja, das heißt, okay, das haben wir auch schon mal besprochen in Folge 3, als wir das Ganze angesprochen haben, die Rollen in Scrum mal kurz. Er ist der Stakeholder Manager, ja, und ja, seine Aufgabe ist es eben, letztlich den Kunden zu vertreten, die Interessen des Kunden zu vertreten und den Backlog abzubilden. Aber natürlich sind Stakeholder auch, ja, könnte auch ein Lenkungsausschuss oder, wie du sagtest, ne, Komitee von intern sein. Also alle Interessengruppen, sowohl intern als auch extern.
Und auf jeden Fall. Ja. Entschuldigung, ich habe tatsächlich gerade noch so ein bisschen an dem Thema Komitee gehangen, gedanklich, weil ich weiß gar nicht, ob ich das mittlerweile so gut finde. Also ich weiß, was es verhindern soll. Und zwar nämlich, dass irgendwelche Stakeholder anfangen, da reinzuquatschen in das Backlog und so. Andererseits habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, wenn quasi Teams sich diese Verantwortung des Backlogs mit dem Product Owner geteilt haben. Weil der dann halt auch Zeit und Raum für andere Dinge hatte, als manchmal nur sich, ne, also je nach Team, wenn die Verantwortung auch für die Product Backlog Items übernehmen können und auch wollen. Ne, also ich spreche da jetzt von einem Team, da war eine UXlerin drin, da war ein Tester drin. Und noch viele andere, auch recht, wenn du so willst, seniorige Entwickler. Und die hatten richtig Spaß daran, also auch da quasi reinzugehen. Also, hey, was braucht der Kunde eigentlich? Welches Problem sollen wir lösen? Also, die haben das Produkt im Ende als Team besser gekannt als der Product Owner, auch wenn der schon tief in der Materie war. Aber die waren halt einfach so tief und so nah da dran, dass der sich halt viel mehr um das Stakeholder-Management zum Beispiel kümmern konnte, was da auch eine Brisanz und Wichtigkeit hat in dem Kontext. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Da weiß ich persönlich, glaube ich, folge da nicht so dogmatisch dem Scrum-Guide an der Stelle, weil ich ja, das auch als Vorteil sehen kann.
Ich finde auch, ich meine, wenn er seine Arbeiten selbst durchführen kann oder durch das Entwicklungsteam erledigen lassen kann, dann gibt er ja auch de facto ein Stück Accountability irgendwie ab. Ne? Also ich finde, das ist auch was nicht wirklich eindeutig geregelt ist. Okay, klar, das Wort accountable irgendwie, ja, wenn Köpfe rollen, dann der vom Product Owner. Aber letztlich finde ich den Gedanken, dass wir die Verantwortung einem Team weitergeben, gar nicht so schlecht. Und das spricht, finde ich, für eine reife Organisation, dass man eben nicht sagt, okay, da haben wir einen, dessen Kopf im Zweifel rollt, sondern nein, da haben wir ein Team und das Team ist dafür verantwortlich.
Ja, ich muss jetzt gerade schon wieder bei diesem Responsible und Accountable tatsächlich nachdenken. Also heißt das, dass das Team jetzt, meinst du damit, dass das Responsible sein soll oder dass es auch Accountable sein darf?
Ja, also ich finde, in einer gesunden Organisation sollte das Team Accountable sein und nicht nur der Product Owner, wenn der Product Owner denn diese Aufgaben auch abgibt. Und wenn die da als Team praktisch einen Team-Backlog haben, was sie als Team verwalten.
Ja, also ich würde auch sagen, in das, was ich einer sinnvollen und wertschöpfungsorientierten Organisation sehen würde, würde ich sagen, ja, Teams sollten accountable sein. Ja. Für das Ganze, also gesamt als Team für das Produkt. Ja. Welche Rolle ist da eigentlich egal? Ja.
Jetzt haben wir dann noch einen weiterführenden Satz im Scrum Guide, den wir auch schon irgendwie angerissen haben. Damit der Product Owner erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine Entscheidungen respektieren. Ja, das heißt, also das haben wir ja irgendwie, als wir über Komitee gesprochen haben, schon mal irgendwie angesprochen. Das heißt, die Organisation muss seine Entscheidung respektieren und das, finde ich, ist wieder so ein Knackpunkt und vielleicht auch der größte Knackpunkt, denn das Ganze funktioniert nicht. Also alles, was der Product Owner macht, funktioniert nicht so richtig, wenn die Entscheidungen nicht respektiert werden. Wenn also das Management sagt oder ein Komitee oder sonst irgendwer, schön und gut, Product Owner, du hast hier und die Priorisierung, aber wir gucken da jetzt nochmal drüber, weil da fehlt ein Item und da ist Stakeholder XY, da müssen wir hier noch was machen. Also er muss tatsächlich ja, respektiert werden, wir oder die Freiheit haben, sein Product Backlog so zu pflegen, die Stakeholder so zu managen, dass am Ende ja, am meisten Wert erzeugt wird. Was meinst du?
Ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste, also dass Entscheidungen da, wenn wir jetzt mal sagen, dass das in einer Einzelperson liegt, ne, also wenn das jetzt nochmal im Team liegen würde, könnte man nochmal noch anders drauf gucken, aber wenn das bei der Einzelperson liegt, wie es beim Product Owner gedacht ist, wird ja seine Aufgabe also irgendwie sinnfrei, wenn das nicht akzeptiert wird. Ne? Also wie dann habe ich wahrscheinlich irgendwie einen schlechten Prozess in meinem Unternehmen, wenn ich das Gefühl habe, die Person, die da sitzt, der traue ich das gar nicht zu, dass sie das kann. Mhm. Warum sollte ich denn sonst ständig in ihr Handwerk reinfuschen, der Person? Ne? Also ganz klar für mich, also wenn ich jemanden das Mandat, die Rolle Product Owner gebe, dann muss ich auch davon überzeugt sein und das der Person zutrauen. Ansonsten, wie soll man denn da sinnvoll arbeiten?
Und vor allen Dingen muss ich das auch üben. Also wenn ich so ein alter Schulemanager bin, dann muss ich das auch in der Tiefe begriffen haben. Weil also viele sind irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie 20 Jahre durchs Unternehmen gelaufen mit so einem Micromanagement und ich sage den Leuten, wie und was sie zu tun haben. Und dann ist es durchaus auch, ja, selbst wenn man das begriffen hat, glaube ich, schwierig, da wirklich auch nachzuhandeln.
Ja, das ist der Unterschied meiner Meinung nach so ein bisschen, wenn ich von Delegation oder sowas spreche, sprechen die meisten immer ja davon, irgendwelche Aufgaben zu delegieren. Und die einzige sinnvolle Delegation in meiner Meinung nach im Unternehmen ist halt die Delegation von Entscheidungen. Ja, und das ist ja genau das. Ich gebe dem Product Owner die Entscheidungsgewalt über dieses Produkt.
Ja,
ganz das genau. Muss ich delegieren und nicht, dass ich dafür sorge, dass er dann Aufgabe X noch da reinnimmt und Y und Z und genau das so baut, wie ich das haben wollen würde. Das ist halt völliger Quatsch.
Ja, damit Thema Entscheidung, da hast du kurz gesagt, möchte ich hier mit diesem letzten Satz den Scrum Guide mal zuklappen, nämlich die Entscheidungen des Product Owners sind in Inhalt und Reihenfolge im Product Backlog sichtbar. Niemand darf das Entwicklungsteam zwingen, andere Anforderungen zu bearbeiten. Und das zahlt, finde ich, 100% auf diese Sache ein, die wir eben gerade besprochen haben. Niemand darf auf das Entwicklungsteam zwingen, andere Anforderungen zu bearbeiten. Also wie oft habe ich es tatsächlich schon als Scrum Master erlebt, dass irgendwer aus dem oberen Management dann in dieses Scrum-Team kommt und zum Entwickler kommt, am besten so unter vier Augen, Mensch, mach das doch mal eben, dann hast du einen gut bei mir oder so. Ich weiß nicht, kennst du sowas auch?
Oder tatsächlich ähnlich? Eher selten. Also die Kontexte, in denen ich war, waren entweder die Leute tatsächlich zu 100% abgestellt, also so, dass es keinen wirklichen Interessenskonflikt, was das anbelangt, gab, also was mir auch immer sehr wichtig ist. Und wenn dann natürlich mal jemand kommt, hey, ich brauche dich mal für 10 Minuten oder eine halbe Stunde, würde ich das im regulären Fall, solange die Entwickler sagen, das passt für sie, sagen, hey, das ist ja auch sinnvoll. Also wenn manchmal da so Kleinigkeiten sind, aber das ist ja hier mit dem letzten Satz gar nicht gemeint. Ne? Also hier ist es ja so richtig gemacht, hier bau mal lieber was anderes oder so. Ne? Also das habe ich so tatsächlich, kann ich nicht bestätigen. Also weil dann entweder die Leute tatsächlich noch zu 50% im anderen Team waren oder halt zu 100% in dem Team, in dem ich unterwegs war. Da lege ich einfach zu viel Wert drauf, dass das so ist, weil sonst sage ich, habe ich schon Probleme, genau solche nämlich. Also die versuche ich da schon im Keim zu ersticken.
Ja. Also ich war mal irgendwie öfter Teilzeit als Scrum Master in Unternehmen unterwegs und da habe ich das immer mal wieder mitgekriegt. Da konnte ich halt nicht viel machen, weil ich das halt nicht wirklich richtig mitbekommen habe, sondern nur in der Retrospektive dann erzählt bekommen habe, dass irgendwie ein Product Owner war im Urlaub und das hat natürlich direkt irgendwie ein Stakeholder intern dann genutzt. Und ist nicht zum Vertreter vom PO gegangen, sondern zu irgendeinem Teammitglied und hat gesagt, Mensch, kannst du nicht mal schnell, das soll zwar erst in zwei Sprints drankommen, aber das soll in 5 Minuten gemacht, jetzt auf geht's. Und das per se ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn das eben transparent irgendwie im ganzen Team beschlossen wird, dann kann man ja sowas machen. Aber dieses
Gemauschel, ne? Also da gebe ich dir recht, also Transparenz. Ja. Wir haben es ja von den Prinzipien und Werten gehabt, das findet sich in so einer Aktion halt nicht sehr viel von wieder. Ne? Also irgendwie Transparenz, wenn er jetzt transparent machen würde, hey, das schafft gerade total Wert, wenn wir das jetzt schon machen und das ist einfach umzusetzen und dann setzt sich das Team im Daily hin und sagt, oh, guck mal, das ist wirklich so, lass uns das machen. Ja, dann haben sie halt schön überprüft, ob das noch sinnvoll ist, was sie tun und haben es halt angepasst. Also da wäre ich wäre ich, glaube ich, als Scrum Master jetzt nicht verärgert, aber ne, also wenn jemand einfach so an allen anderen vorbei was durchdrückt, das ist halt immer nicht so hilfreich.
Okay, dann würde ich jetzt den Scrum Guide einmal zuklappen. Klatsch, und wir machen weiter mit der Praxis, nämlich der Frage, was macht eigentlich einen guten Product Owner aus? Du warst selber schon mal Product Owner oder in der Rolle des Product Owners, Daniel. Was hat dich denn als guten Product Owner ausgezeichnet? Oder welche Eigenschaft, welches Attribut?
Damit so müsste ich ja erstmal behaupten, dass ich ein guter Product Owner war.
Ja, das setzen wir einfach mal voraus. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Ja, sehr schmeichelhaft. Ich würde sogar sagen, also ich muss es korrigieren, weil als Product Owner steht zwar auf dem Papier, aber genau genommen war ich, was wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, ein Proxy Product Owner. Also quasi, da ich in der Agentur war, war ich der Product Owner innerhalb des Unternehmens. Aber die eigentlichen Anforderungen kamen halt vom Kunden, ne? Also, der ja dann eigentlich genau genommen der Product Owner war, und ich sozusagen auch einen Großteil an der Verwaltung da teilgenommen habe. Bei anderen Produkten, beziehungsweise bei anderen Themen war es dann schon eher so, dass ich da eher, obwohl es dann immer noch die Proxy Product Owner Rolle war, schon eher, wo der Kunde darauf vertraut hat, das, was ich sage, dass das klug ist und sinnvoll ist. Ja, also ich glaube, was macht einen guten Product Owner aus? Das ist tatsächlich Empathie, würde ich sagen, zuhören. Also sowohl verstehen vom Kunden, was ist eigentlich das Problem, von den Stakeholdern, von den Teammitgliedern. Gutes Stakeholder-Management und kundenzentrierte, problemorientierte Backlogs, Items zu schreiben. So wäre jetzt mein Bauchgefühl gerade, ja. Wo ich darüber nach und mal nachdenken müsste, ob ich da wirklich voll hinterstehe, aber ich glaube, das wäre schon ziemlich nah nebendran.
Ja, ja, letztlich macht das ja die Rolle des Product Owner aus. Also er macht die Vision, ist die Kundenstimme, er hält das Backlog sauber, gepflegt, transparent, und er managt die Stakeholder letztlich, ne? Das sind ja so irgendwie die großen drei Dinge, die der Product Owner macht, und wenn er das gut macht, dann macht das auch einen guten Product Owner aus, ne? Ich habe hier noch mir natürlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar Servant Leadership habe ich mir noch aufgeschrieben. Laut Scrum Guide ist der Scrum Master der Servant Leader, also der Möglichmacher des Teams, jetzt fehlt mir das Wort,
Servant Leader. Dienende Führungsrolle.
Ja, genau, dienende Führungsrolle. Der praktisch sein Team ermöglicht, das bestmögliche Produkt zu bauen letztlich oder bestmöglich zu arbeiten, Hindernisse aus dem Weg räumt. Und das ist klassischerweise der Scrum Master, aber ich denke, der Product Owner sollte auch ein Servant Leader sein. Ja, er sollte die Vision irgendwie sichtbar visualisieren, oft kommunizieren. Er sollte dem Team irgendwie eine Richtung geben, aber auch praktisch rechts und links Leitplanken aufstellen, nicht zu sehr in diesen Lösungsraum gehen, sondern im Problemraum bleiben. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch gerade eine Herausforderung, wenn der Product Owner aus dem Management kommt, wo er ja öfter mal herkommt, wenn man jetzt mit Scrum anfängt, dass man da eben die alte Rolle ablegt und sagt, okay, ich definiere mich jetzt nicht mehr über mein Inselwissen und über meine Macht letztendlich, über meine Mitarbeiterführungsverantwortung, sondern indem ich mein Team eben befähige, das Bestmögliche zu tun.
Also ich war gerade auch etwas irritiert, oder warst du wahrscheinlich recht, du hast ja nochmal reingeguckt, dass der Product Owner nicht als Servant Leadership gesehen wird.
Ja, tatsächlich fand ich das auch irritierend, weil ich mache auch immer so ein Rollenspiel letztendlich, wo ich dann verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen zuweisen lasse. Und für mich war das auch immer Servant Leadership, sowohl Scrum Master als auch Product Owner. Aber im Scrum Guide ist tatsächlich der Scrum Master der Servant Leader. Als einziger.
Ja, gut, das heißt ja nur, weil sie es da explizit machen für die eine Rolle, heißt das ja nicht, dass die andere Rolle sich nicht auch so verstehen kann. Also ich bin bei dem Thema so, wenn es um solche, sag ich mal, laterale Führung, also verantwortungsvolle Rollen ohne Weisungsbefugnis, würde ich de de facto auch den PO sehen. Ne? Also ich muss ja irgendwie die, ne? Also gerade du hast es vorhin nochmal gesagt mit der Vision. Wenn ich die Vision groß und stark machen soll, sodass die Leute das motiviert, an dem Thema zu arbeiten, dann kann ich das nicht einfach durchdrücken. Also dann sind die nicht plötzlich motiviert, nur weil ich sage, ihr seid motiviert und dabei im besten Fall noch die Peitsche schwinge und sage, seid mehr motiviert. sondern indem ich halt irgendwie erkläre, welchen Mehrwert wir dadurch schaffen. Und ich glaube, das funktioniert auch nur mit dieser Einstellung, wie du sie gerade beschrieben hast.
Ja. Ja, und das ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, glaube ich. Oder was heißt glaube ich, habe ich schon öfter oder hier und da erlebt, dass man eben sagt, wir machen jetzt Scrum, fangen jetzt damit mal an. Und der Product Owner ist ja der frühere Vorgesetzte, Projektleiter, wie auch immer, und macht jetzt mal Product Owner.
Also ich kann jetzt nur darüber sprechen, wie das war, als ich das so gemacht habe, dass das eher dankend angenommen wurde, meiner Meinung nach, so von den Teammitgliedern. Ne? Also da kommt jetzt nicht einer und erklärt mir wieder, wie es geht, obwohl ich es eigentlich besser weiß, und dann nicke ich dreimal und mache es dann trotzdem nach meiner Lösung, sondern ich quasi den Fokus auch darauf gelegt habe, so okay, was müssen wir denn eigentlich gerade tun, um Wert zu schaffen? Ja, und dann so sagen, okay, und das Problem löst ihr jetzt bitte. Und dann so, okay, ja. Cool, danke.
Dann ja, klar.
Kann ich in Ruhe arbeiten.
Ja, klar. Also dem Team gefällt das und dem Product Owner gefällt die Idee auch, aber dann wirklich da auch die Finger wegzulassen, sag ich mal, und nicht wieder in alte Muster zu fallen. Und
fällt halt tatsächlich leichter, wenn du technisch keine Ahnung hast, ne? Also wenn die Fachlichkeit nur dein Fokus ist, dann ist die Versuchung nicht so groß. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass das Product Owner nicht unbedingt das technische Know-how haben soll. Also so rudimentär verstehen hilft, aber so im Detail wird die Versuchung halt sehr schnell groß, auch eine Lösung zu bauen. Ist natürlich im Klassischen, ne, hast ja von Konzernen und so gehabt, ne, wer ist immer gestiegen, wer wurde zur Führungskraft befördert? Der meiste, die Person, die die größte Fachlichkeit hervorgebracht hat, also in dem Sinne technisch, ne, und dann ist es natürlich so, ne, gut, ich werde dafür belohnt, dass ich technisch der Beste bin, also werde ich das auch weiterhin so machen, statt anderen den Raum zu geben, da Lösungen zu entwickeln. Und dann ist es schwieriger, das auch loszulassen.
Ja. Okay. Vom Thema, was macht dann eigentlich einen guten Product Owner aus in der Praxis, hin zum Thema Product Owner Hacks. Also wie werde ich, wenn ich denn schon Product Owner bin oder wenn ich mit dem Gedanken spiele, Product Owner zu werden, wie kann ich denn, ein noch besserer Product Owner werden mit kurzen, kleinen Steps. Oder anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich Hacks sinnvoll übersetzen sollte.
Ja, kleine Tricks.
Tricks? Ja, sag's doch einfach.
Hab ich doch.
Ja, danke. Also ich würde mal anfangen, und zwar habe ich einen kleinen Hack, einen kleinen Trick, nämlich eine Priorisierungshilfe. Also in Scrum arbeiten wir ja mit in irgendeiner Art und Weise Estimations, das heißt, wir schätzen zusammen mit dem Team oder das Team schätzt, wie groß, komplex, umfangreich, risikobehaftet eine Aufgabe ist oder ein Product Backlog Item ist. Und rauskommen dann die sogenannten Story Points. Da werden wir sicherlich mal gesondert drauf eingehen. Unterschiedliche Teams nutzen unterschiedliche Einheiten. Die einen nutzen Story Points, die anderen T-Shirt-Größen von S bis XXL. Manche arbeiten auch nur mit, einem oder mit Items, also praktisch ein Item zählt eins, ein großes Item zählt vielleicht zwei, ein kleines Item 0,5. Und das ist eben eine Einheit, die alle Scrum-Teams nutzen in irgendeiner Art und Weise. Also sie nutzen alle in irgendeiner Art und Weise einen Wert, um die Komplexität, Größe, Umfang, Risiko einer Aufgabe zu beschreiben. So.
Genau, also mal kurz zu unterstützen, beizuspringen, relatives Schätzen. Ne? Also im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement, wo wir sehr absolutes Schätzen haben, fast minutengenau bei manchen Dingen, versuchen wir hier im agilen Iterativ ein relatives. Ne? Deswegen.
Absolut, ja. Denn eine Schätzung ist ja per se oder per Definition falsch. Ja, also deswegen heißt es ja Schätzung und nicht Vorhersagung. Genau. Und genau, also auf jeden Fall, und wenn man dann hat man praktisch an jedem Product Backlog Item einen Wert, und dann kann der Product Owner, und das ist jetzt mein Hack, mein Tipp, kann sich eine Währung ausdenken, nämlich die Story Dollar zum Beispiel oder die Backlog Item Dollar, und bewertet dann praktisch in Euro oder in Dollar oder in einer ausgedachten Währung den Wert der einzelnen Stories oder der einzelnen Items, der einzelnen Anforderungen. Mhm. Und dann kann er ja im Umkehrschluss danach ausrechnen, wie viel Wert pro Storypoint zum Beispiel denn so eine Geschichte wert ist. Und so kann er halt eben ganz schnell bei gleich großen Aufgaben eine Entscheidung treffen, was denn als erstes entwickelt werden soll.
Mhm. Was ich noch einen Schritt weiter finde, was dann hilfreich sein kann als Product Owner, ist Buy a Feature zu machen, also sprich die Stakeholder einzuladen zu einem Workshop und tatsächlich die Product Backlog Items vorzustellen und denen einen gewissen Geldbetrag zu geben und die dann zu kaufen. Ne? Dann ja. Mache ich das nicht nur aus meiner Sicht, sondern mache das vielleicht auch aus der Stakeholder-Sicht, wenn ich dann natürlich echte Kunden noch dabei habe, die sagen, was ist ihnen am wertvollsten, ist das ja auch nochmal ein guter Indikator.
Ja, genau. Also wenn die Zeit da ist und das nicht allzu kompliziert ist, die dann einzuladen, ist das natürlich ein super Projektplanungstool. Wenn jeder Stakeholder da irgendwie 100 oder 1000 Dollar hat und dann seine Chips praktisch setzen kann und so weiß der Product Owner dann halt auf einen Blick, okay, was ist denn wirklich, wirklich wichtig und was, oder nicht wichtig, sondern wertvoll. Und hat auf der anderen Seite von den Entwicklern in irgendeiner Art und Weise eine Schätzung über den Umfang. Und so kann er natürlich super priorisieren.
Hm. Ja. Also für alle, die es interessiert, da auch nochmal so ein paar andere Sachen sich anzugucken, was also alles in die Richtung geht, ist auch immer nochmal, finde ich, spannend, sich das Cost of Delay anzuschauen, ne? Also Verzögerungskosten, wo auch so einige Faktoren, die du gerade eben genannt hast, ne? Also Risikoreduktion, Zeitkritikalität, Business Value und eins habe ich jetzt gerade vergessen und die Komplexität quasi durch die Komplexität geteilt mir angucke und da versuche herauszufinden, was hat gerade den größten Wert im Vergleich zur Umsetzungsthematik.
Ja. Genau, außerdem noch ein anderer, ja okay, es ist kein Hack, kein Trick, aber auf jeden Fall ein sehr sehenswertes Video auf YouTube, was man sich anschauen kann, gibt es auch auf Deutsch, nämlich Product Owner in a Nutshell. Kennst du das?
Ja, natürlich vom Knieberg.
Genau. Wird der eigentlich Knieberg oder Nieberg ausgesprochen?
Ich glaube eigentlich Nieberg, aber Knieberg ja geschrieben.
Ja, genau. Also Hendrik Knieberg von Spotify, oder ist der noch bei Spotify?
Weißt nee, du der ist nicht mehr bei Spotify. Ich glaube, der ist bei Mahjong, also die Minecraft machen.
Ah, cool, okay. Also es ist auf jeden Fall jemand, der ein paar Videos online hat, auch dieses ganze Thema Spotify Agile Culture irgendwie auf YouTube gebracht hat und so transparent gemacht hat. Und ein super gutes Video, wie denn ein Product Owner, ja, der Product Owner funktioniert, worauf es ankommt, aber auch, finde ich, ein bisschen weiter als Scrum gedacht. Also der Product Owner wird da eben wieder gespiegelt in einem agilen Team, aber nicht unbedingt in einem Scrum-Umfeld.
Ja, und ich glaube, das zahlt auch wieder stark auf das Thema ein, ne? Wie sieht meine Organisationsform aus, wie sieht mein Team aus, wie sieht mein Product Owner aus. Ja. Je nachdem, was ich da mitbringe, kann das ganz unterschiedliche Qualitäten annehmen, wie ich damit umgehen kann. Und Product Owner in a Nutshell gibt da schon eine sehr, sehr gute Qualität vor, wie man da arbeiten kann.
Ja, absolut. Und das Video dauert irgendwie eine Viertelstunde. Wir verlinken es mal in den Shownotes. Absolute Schau- und Guck-Empfehlung. Und ganz toll finde ich in diesem Video, und tatsächlich habe ich mir das abgeguckt, der sagt dann irgendwann, dass ja in der Woche kommen, in seinem Beispiel, jetzt 10 neue Product-Backlog-Items von den Stakeholdern rein, aber das Team schafft nur 4 bis 6 die Woche. Und da gibt es eigentlich nur eine Option, nämlich Nein sagen. Und der sagt dann im Video, der Product-Owner übt das Nein jeden Tag vorm Spiegel. Denn Ja sagen ist einfach. Wenn es nur heißt, dass man die Product Backlog Items an eine lange Schlange, nämlich das Backlog, einfach hinten dran setzt. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Kompetenz auch, einfach Nein sagen zu können. Und ich nehme tatsächlich, seitdem ich das Video das erste Mal geschaut habe, so einen No-Button mit zu den ganzen Workshops, die ich gebe. Und ja, dann könnt ihr da auch mal draufdrücken und ja, und sagen alle, ja, das brauchen wir auch unbedingt, so ein Ding auf dem Schreibtisch.
Hey, ich erinnere mich, hatten wir schon mal in einer Folge, hast du das schon mal erzählt.
Ja,
das
stimmt.
Und ich glaube, da hatte ich auch das Zitat, das mir jetzt schon wieder einfällt, was für mich immer noch so gut dazu passt, ist niedrig priorisieren, das Wegwerfen für Feiglinge. Ne? Also das ist ja genau das Gleiche.
Ja. Ja.
Also, wenn ich halt nicht wegwerfe, dann kann ich es halt unten an die Liste setzen.
Ganz genau.
Manche Dinge sollten halt weggeworfen werden.
Ja. Lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen, nämlich Meet Us.
Soll ich anfangen?
Bitte, Daniel.
Ich bin am 16. Oktober auf dem agilen Stammtisch in Darmstadt anzutreffen mit dem Thema HR Goes New Work, so gelingt eine agile Personalabteilung. Und eine Woche darauf, voraussichtlich am 22. Oktober auf der Agile Koblenz in Koblenz, bei meinem jetzigen Arbeitgeber auch, bei der DBK im Innovation Center. Und da wollen wir wahrscheinlich einen Deep Dive machen zum Thema Scrum Workshop Konzeption.
Cool.
Da würde ich einladen, quasi, ich habe den Scrum Workshop, den ich zum Beispiel konzipiert habe, mal vorzustellen und zu gucken, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben und da mal gemeinschaftlich nochmal drüber zu gucken, was können wir eigentlich da irgendwie noch dran verbessern und das dann sozusagen für alle zur Verfügung zu stellen.
Das ist cool. Das ist tatsächlich ein echt cooles Thema, was mich auch sehr interessieren würde. Aber ich bin tatsächlich leider, habe ich gerade in den Kalender geguckt, in einem Workshop gebunden und demnach, anstatt mein Workshop-Konzept zu verbessern, werde ich es einfach nur wieder abspulen.
Ja gut. Das wirst du ja wohl jedes Mal, lernst du ja dazu und passt das
dann ein bisschen an. Absolut. Also abspulen war jetzt sehr negativ konjugiert, aber. Ja,
kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Ja, du musst unbedingt mal in einen Workshop von mir kommen. Also du bist herzlich eingeladen.
Ich weiß, die Einladung steht noch aus. Anfang nächstes Jahr plane ich das mal fest ein.
Okay, cool. Wo bin ich anzutreffen? Ich bin tatsächlich in Spanien. Ich fliege Ende des Monats mit meiner Frau für 6 Wochen nach Malaga. Wir versuchen mal so ein Workation-Ding, also halb Arbeit, halb Urlaub. Aber trotzdem gibt es ein paar Termine. Einmal, also ich bin das nächste Mal in einem Workshop tatsächlich von Hello Agile. Da geben wir einen Lego Serious Play Facilitator Workshop. Also Lego Serious Play als Methode, als Tool, wen das näher interessiert und da eine Ausbildung zum Facilitator machen möchte, der sollte sich das mal überlegen. Ist vom 17. bis 18.12. Und während ich in Spanien bin, gibt es noch einen Agile Business Games Facilitator, also auch eine Moderatoren-Weiterbildung, Ausbildung mit dem Thema Agile Business Games vom 14. bis 15.11. Und das macht dann mein Partner, der Christian, zusammen mit einer ehemaligen Kollegin. Also das wird sicherlich auch ein echt cooler Workshop. Das Ganze findet ihr auf der Terminseite von helloagile.de. Jetzt aber genug der Werbung. Tweet of the Week. Daniel, was hast du für ein Tweet of the Week?
Mein Tweet, den ich rausgesucht habe, der ist vom 4. Oktober tatsächlich, also noch frisch, jetzt zumindest bei uns an der Aufnahme, und ist von unterstrich You Had One Job 1. Und,
cooler Name.
Ja gut, Twitter-Name ist You Had One Job, das kennt man ja. Hat das quasi nur einen Job zu erledigen.
Ja.
Und es ist wieder ein Bild, das würde ich dann auch in die Shownotes reinsetzen. Ist aber quasi einfach nur so ein Plakat oder so ein Schriftzug abfotografiert. Da steht drauf, beziehungsweise es gibt nochmal eine Überschrift, die heißt Never Be Afraid, also niemals ängstlich sein, ist jetzt leider auf Englisch. Also für alle, die deutschsprachigen, werden wir es gleich nochmal übersetzen. Also next time you're afraid to share ideas, remember someone once said in a meeting, let's make a film with a tornado full of sharks. Also nächstes Mal, wenn du Angst hast, irgendwie deine Ideen halt zu teilen, erinnere dich dann, es gab wohl ein Meeting, in dem jemand gesagt hat, komm, wir machen einen Film mit Tornados voll mit Haien. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, wie viele Filme gibt es jetzt? 6 Filme mittlerweile, glaube ich, tatsächlich. Shark Tornado oder wie heißt der?
Im Ernst? Ich dachte tatsächlich...
Ja, nein! Die gibt's. Der ist ein total trashiger, beliebter Film. Also der hat richtig gute... Also ich glaube, die werden auch direkt so, wie heißt das, direkt so eine Aufnahme auf Disc, also auf DVDs, Blu-rays. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die direkt ins Kino kommen. Ich glaube, die werden nicht fürs Kino produziert. Die gehen aber gut weg. Also die sind recht beliebt in der Community. Also
ich will mal anschauen. Aber halt wirklich nur bei Trash-Splatter-Anhängern.
Ja, genau, das ist so ein total trashy Film. Also wirklich so ein Tornado, in dem
Haie sind. Was Haie auch sonst?
Sind. Ist auch naheliegend, ne?
Und ja klar, so ein Tornado entsteht ja oft also im Meer. Also das ist ja, wahrscheinlich gab es sowas
ja, in Wirklichkeit. Also wie gesagt, in der Filmlogik ist das natürlich. Ja, aber ne, also wenn du wieder mal Angst hast, zu meinen, also ich finde, das greift ja so ein bisschen das Design-Thinking-Thema auf, ne? Also denke wild und baue auf den Ideen von anderen auf. Also sich selber nicht zu limitieren und zu beschränken in den Gedanken, ne? Also man weiß ja nie, was eine gute Idee ist. Oder ja, zumindest absolut. Eine lukrative im finanziellen Sinne.
Also finde ich einen sehr guten Tweet of the Week. Mein Tweet of the Week ist von Wolf Brüning. Und zwar sehr kurz. Never delegate understanding. Das ist ein Zitat von Charles Eames. Never delegate understanding. Delegiere niemals verstehen. Und das ja, passt nicht so 100%. Ich hatte keinen Tweet jetzt gefunden, der besser gepasst hat zu dieser Sendung. Aber in vielen Umfelden wird eben auch das Thema agil einfach delegiert. Und wir holen mal einen Agile-Coach, der macht das schon. Und ja, deswegen, weil öfter mal der Product Owner auch aus dem Management kommt, das Zitat, never delegate understanding.
Ich glaube, das habe ich sogar letzte Woche auch in meiner Timeline gehabt, aber ich glaube, das war, hatte jemand anderes gepostet, aber es war das gleiche Zitat. Mhm. Ich finde das, ja, ja, hat wirklich viel Wahres, ne? Also gerade auch beim Product Owner, jetzt wo, wenn du sagst, wie kann man das auf das Thema auf jeden Fall münzen. Also auch der Product Owner kann ja wirklich wegen mir Product Backlogs Item schreiben, delegieren, aber er sollte nicht das Verständnis für das Produkt sozusagen delegieren, wenn das gerade seine Aufgabe
ist. Oh ja, sehr schön. Ich bin nicht drauf gekommen. Super. Ja, tatsächlich. So kann man es gut auf die Folge münzen.
Okay.
Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, sind wir knapp durch mit dem Product Owner?
Knapp eine Stunde. Wir
sind knapp drunter. Und ja, zu allerletzt bleibt mir dann noch zu sagen, ja, folgt uns gerne. Wenn ihr aktuell auf dem Stand der Dinge sein wollt, was agiles Arbeiten, Scrum, Kanban und alles, was noch dazu gehört, ja, wenn ihr da immer auf dem aktuellen Stand sein möchtet und unsere Stimmen so gerne habt, dann bitte folgt uns am besten auf Twitter mit dem Twitter-Handle @unboxingagile. Folgt uns auf Spotify, Instagram wollte ich gerade sagen, nee, sind wir gar nicht. Spotify, iTunes, Podigy, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.